So, versuchen wir mal verschiedene Ideen und Konzepte ein bisschen zusammenzufassen, die ins Auge springen, wenn man sich diese Entwicklung von Geld anschaut. Wichtig ist für Geld, es soll haltbar sein. Ja, ganz am Anfang hat man da Lebensmittel getauscht, aber wenn du da nicht in absehbarer Zeit den nächsten Tauschpartner findest, der da was damit anfangen kann, dann verderben die halt. Also es muss was Haltbares sein. Dann es soll universell sein. Ja, also Angelhaken bringen etwas für eine Bevölkerung am See, aber je weiter ich weg bin von irgendeinem Fluss oder See, desto weniger sind Angelhaken gefragt. Hingegen ein Beil kann jeder irgendwie brauchen. Dann das nächste, es muss sich aggregieren lassen. Ja, ich muss Geld auch größere Wertmengen ausdrücken lassen können. Das kann ich entweder machen, indem ich den Metallwert erhöhe, kann dickere Münzen machen oder ich kann sie aus einem wertvolleren Metall machen. Oder ich kann das auch in abstrakter Form machen, indem ich sage, ich gebe dir einen Schein und der symbolisiert so und so viele Münzen. Und da sind wir bei dem Punkt, dass es eben leicht zu transportieren auch sein soll. Ihr habt vielleicht mal den Ausdruck gehört, der Geldkatze, das war also ein Gürtel, den man im Mittelalter und auch später noch hatte, in dem also dieses Geld transportiert wurde am Leib. Aber da schaust natürlich, wenn du jetzt lauter kleine Münzen transportieren müsst, dann schaust du aus wie ein Hängebauchschwein. Also das kann es irgendwie nicht sein, sondern da muss man halt irgendwas finden, wie man das leichter macht. Wenn wir schon gerade beim Mittelalter sind, Geldscheine haben sich bei uns lange nicht etabliert, aber wir hatten was Ähnliches, und zwar sogenannte Zettel. Und da gab es sogenannte Zettelbanken im Mittelalter. Wie funktionierte das? Man ging meinetwegen in Ravensburg zu einem Goldschmied und hat bei dem eine bestimmte Menge Gold und Silber abgegeben. Und dann hat er einem einen Zettel ausgestellt, dass er diese Menge bekommen hat und hat einem gesagt, welchen befreundeten Goldschmied er in Nürnberg oder in Amsterdam oder in Genua hat, der ihm gegen Vorlage des Zettels wieder Gold und Silber abzüglich einer kleinen Gebühr geben wird. Das Problem war nur, damit das ganze System funktionierte, musste man das Gold und Silber irgendwie zum Ausgleich ja tatsächlich physisch transportieren. Und bei dem damaligen Räuberwesen und auch bei der kurzen Lebensspanne, die viele hatten und so weiter und so fort, war das nicht immer gegeben. Deswegen sind diese Zettelbanken relativ regelmäßig kollabiert. Und man hat dann überlegt, wie kann man denn was Sinnvolleres finden, ja? Und da kamen dann die lombardischen Banken so ein bisschen in das Spiel hinein. Ja, und ganz wichtig noch für den Werterhalt des Geldes ist, dass es nicht beliebig vermehrbar ist, sondern dass es in irgendeiner Art und Weise schwierig sein muss, dass jeder da rankommt. Sei es, weil man eben weit übers Meer muss, sei es, weil es ein aufwendiger Herstellungsprozess ist, wenn wir an diesen Raffia-Plüsch denken, sei es, dass jemand seinen Daumen drauf hat und sagt, nee, du darfst es nicht machen, wie bei diesen Königssymbolen. Also diese Begrenztheit, die ist auch ganz wichtig, damit das Geld seinen Wert behält. Ja, jetzt gibt es natürlich immer wieder Leute, die sagen, ja, das, was wir haben, das ist ja eigentlich kein echtes Geld mehr, das ist ja nur Pseudogeld, weil das hat ja keinen Wert und man ist mit Gold und Silber viel besser bedient. Die AfD hat da in ihren früheren Jahren, als sie noch nicht eine Nazi-Partei war, sondern ein Sammelbecken für Europaskeptiker, unter dem Lucke als damaligem Chef und Gründungsvater. Zu diesem Zeitpunkt hat sie einen Goldhandel gemacht. Und der hatte noch einen weiteren Zweck, den wir jetzt hier nicht unbedingt darstellen müssen. Aber sie hat den Goldhandel gemacht, auch um zu sagen, das ist was Belastbares, ja. Der Euro hingegen, oh, ist der böse, ja. Also, das war die Idee dahinter. Dann fragen wir uns doch mal, ist da was dran? Ist eine Währung, die auf Gold basiert, besser als eine, die nicht drauf basiert? Zur Erinnerung, das letzte Mal, dass wir in Deutschland eine goldbasierte Währung hatten, das war zu D-Mark-Zeiten bis 1973. Ja, danach haben wir das abgeschafft, diese Golddeckung. Bevor diese Golddeckung der D-Mark kam, 1948 oder 1951, je nachdem wie man sieht, bis 1973, war das letzte Mal, dass wir eine Golddeckung hatten, bis 1913, die sogenannte Goldmark. Zwischen 1913 und 1948 lagen zwei große Inflationen. Kann man also sagen, ja, vielleicht ist das ja doch irgendwie besser. Aber der entscheidende Punkt liegt eigentlich woanders. Diese großen Inflationen kamen immer dann, wenn während Kriegszeiten beliebig viel Geld gedruckt wurde, um den Krieg zu finanzieren. Und dann nach den Kriegszeiten keine Waren da waren, die einen Gegenwert hätten darstellen können für dieses Geld. Erstens. Zweitens. Gold ist selber auch eine Ware, genauso wie Silber. Und für diese Ware gibt es Angebot und Nachfrage. Und dieses Angebot ist nicht stabil. Das kann mal sinkend sein, das kann mal größer werden. Genauso ist es bei Silber. Und dieses Angebot und diese Nachfrage, die bestehen nicht nur für akuten Bedarf, sondern sie bestehen auch aus rein spekulativen Gründen. Und diese spekulativen Gründe, die führen dazu, dass das Angebot und Nachfrage gar nicht vom tatsächlichen Bedarf ausgehen, sondern dass das völlig verzerrt werden kann, Angebot und Nachfrage, durch diese Spekulation. Es gab übrigens in den USA eine Zeit lang ein Besitzverbot für Privatpersonen, die durften kein Gold haben, um hier diese Spekulation einzudämmen. Die Hauptfrage aber, ist ein goldbasiertes Geld inflationssicher? Kann es also dazu führen, dass wir keine Preisentwicklungen haben, die nach oben zeigen? Und hier sehen wir historisch, nein, das ist nicht der Fall. Wir hatten Zeiten eines Goldüberflusses, wir hatten Zeiten eines Goldmangels oder Silbermangels. Wir hatten Zeiten, da Lebensmittel knapp waren angesichts des Bevölkerungswachstums und dann wurden halt diese Lebensmittel im Preis teurer. Dann musste man halt mehr Gold dafür hergeben. Denn wenn ich Gold als Ware habe, Silber als Ware habe, Lebensmittel als Ware habe, dann reagiert eben jede Ware auf ihr eigenes Angebot und ihre eigene Nachfrage. Und die müssten schon alle synchron miteinander tanzen, damit ich hier wirklich die Situation hätte, dass sich an der Austauschrelation von Edelmetall gegen Lebensmittel nichts ändern kann. Und das ist eine völlig illusorische Erwartung. Ja, wer da mal nachschauen will, ich habe da so ein paar Links angegeben. Ich habe auch mal einen Link angegeben für eine Silberspekulation, die fand statt Ende der 70er, Anfang der 1980er Jahre, bis es dann die beiden Spekulanten, die ihr Geld gemacht hatten mit Ölförderung in Texas, bis es die dann zerrissen hat. Die Inflation kann auch eine schleichende sein. Und zwar in der Art und Weise, dass der Münzherr den Wert seines Geldes langsam auszehrt. Dafür gibt es genügend historische Beispiele. Zum Beispiel, ich gebe weniger Metall rein in die Münze. Ja, ich präge sie nach wie vor mit denselben Bildnissen, selbe Aufschrift, aber ich habe halt 0,5 Gramm weniger Metall drin. Ich mache sie ein bisschen kleiner oder ein bisschen dünner. Und dann gibt es die andere Variante, wo ich sage, das hat zwar das gleiche Gewicht und den gleichen Durchmesser, aber es hat nicht mehr die gleiche Metallzusammensetzung. Das hatten wir ganz häufig. Es gab zum Beispiel auch einen Bischof in Magdeburg, der fast jedes Jahr neues Geld rausgebracht hat, das vom Materialwert her immer wertloser wurde. Aber er hat von seinen Bauern natürlich verlangt, dass die ihm für diesen geringeren Materialwert immer noch die gleiche Menge an Hühnern und sonst was verkaufen müssen. Insofern hat er sie also systematisch beschissen. Ein weiterer Aspekt, hatte ich vorhin schon mal beim Nero angedeutet, ist, dass auch die Münznutzer hier Einfluss nehmen können, indem sie zum Beispiel da den Rand beschneiden oder was es auch gegeben hat, war, dass man Münzen durchgeschnitten hat und in der Mitte ausgehöhlt und stattdessen dann Blei rein oder sowas, um ein goldähnliches Gewicht zu haben, und lauter solche Dinge fanden statt. Wenn es entdeckt wurde, war bis in die frühe Neuzeit hinein eigentlich immer der Kopf ab. Wenn wir das jetzt hören, dann können wir uns natürlich die Frage stellen, ja, wie ist jetzt das sind ja offensichtlich zwei verschiedene Auffassungen, die kollidieren. Das eine ist, dass Geld so viel wert ist wie das Material, aus dem es ist. Und die andere Auffassung, dass Geld so viel wert ist wie der aufgeschriebene Wert angibt. Und das ist in der Tat so. Die erste Auffassung, Geld ist so viel wert wie das Material, aus dem es besteht. Das nennen wir die metallistische Auffassung. Und wenn wir Münzen in der Hand halten, die aus dieser Zeit sind, in der die metallistische Auffassung herrschte, dann nennen wir sie Courant-Münzen. Ja, weil sie den laufenden Wert des Metalles haben. Currere ist laufen. Diese Courant-Münzen kann man sich allerdings auch noch fragen, ja, was genau ist jetzt eigentlich der Münzwert? Ist jetzt der Münzwert nur der Materialwert oder ist es Materialwert plus Herstellungskosten? Ja, da wird auch immer wieder rumgestritten, ja, und wenn man dann so Münzen hat, die aus Legierungen sind, dann bräuchte man dann einen Scheideprozess, bei dem man die Legierungen wieder trennt. Das alles sind wertbeeinflussende Faktoren, wo man sich überlegen müsste, was ist jetzt genau eigentlich hier der Punkt. Wenn wir vorhin von der Goldmark gesprochen haben, da gab es zu Zeiten der Goldmark, die bis 1913 galt in Deutschland, im Deutschen Reich, gab es auch Geldscheine, die auf Goldmark denominiert waren. Die konnte man nehmen und einem Schalter der Reichsbank einlösen gegen eine bestimmte Menge Gold. In dem Sinne sind auch diese Geldscheine eigentlich nichts anderes als Courantmünzen. Ja, sie sind nur halt leichter zu transportieren. Sie stellen nichts anderes dar als ein Goldzertifikat. Ja, die nominalistische Auffassung, die ist jetzt anders. Wenn wir hier Münzen in der Hand halten wie unseren Euro oder die Cent, dann haben wir es hier mit Scheidemünzen zu tun. Münzen, bei denen also nicht mehr der Geldwert entscheidet darüber, ob sie eine bestimmte Kaufkraft haben oder nicht, sondern bei denen nur dieser aufgedruckte oder aufgeprägte Wert entscheidet über die Kaufkraft. Wenn wir Münzen und Scheine zusammenfassen, dann haben wir das Fiat-Geld. Lateinisch Fiat, einige von euch werden sich denken, oh Fiat, das kenne ich doch, da heißt es nicht Fehler in allen Teilen, aber das traf nur zu auf die Autos aus Turin. Fiat heißt es werde, ja, ist also von essere eine Form von sein, und das macht eigentlich erst das möglich, was wir heute ganz viel benutzen. Ja, ihr zahlt ja ganz viel mit Karte zum Beispiel oder mit Überweisung. Das heißt, wir übertragen hier nicht mehr irgendwelche Materialwerte, sondern wir übertragen eigentlich nur noch digitale Werte. Und das ist nur deshalb möglich, weil wir uns gelöst haben von dem Konzept der Courantmünze und rübergegangen sind zu diesem Fiat-Geld, das man dann eben nicht mehr physisch transportieren muss, sondern das in jeglicher Abstraktionsform transportiert werden kann. Naja, wenn wir speziell jetzt diese metallistische Auffassung haben und wir hätten zum Beispiel in einem Land Gold- und Silbermünzen im Umlauf. Und dieser Gold- und Silberpreis ist nicht immer identisch der Materialwert in der Austauschrelation. Da ist natürlich die Frage, ja, hat das Auswirkungen auf den Geldumlauf? Und da muss man sagen, ja, grundsätzlich schon, aber es hängt davon ab, welches Währungsregime wir haben. Sprich, ob eine feste Austauschrelation vorgeschrieben ist oder nicht. Wenn wir eine feste Austauschrelation vorgeschrieben haben zwischen den Gold- und den Silbermünzen, meinetwegen eine Goldmünze ist gleich zwei Silbermünzen. Und jetzt ist aber vom Materialwert her plötzlich Gold dreimal so viel wert wie Silber. Dann habe ich ein Problem, nämlich, dass die Leute dann hergehen werden und sagen werden, okay, ich bewahre die Goldmünzen auf, weil die kann ich zur Not einschmelzen und dann das Gold verkaufen zu diesem dreifachen Wert. Und diese Silbermünzen, die eigentlich vom Gesetz her zu hoch bewertet werden in Relation zu ihrem wahren Wert, diese Silbermünzen, die nehme ich dann her zum Einkauf. Ja. Natürlich freut sich jetzt der Händler auch nicht so wahnsinnig, wenn dann alle mit den Silbermünzen zahlen, aber auf die Art und Weise habe ich also ein Verschwinden dann einer Münzart, nämlich der vom Materialwert höherwertigen Münzen, hätte ich dann, das verschwindet aus dem Zahlungsverkehr und wird nur noch gehortet und der Zahlungsverkehr muss mit den anderen Einheiten klarkommen. Teilweise hatten wir das in Italien mit der Lira, da gab es kaum Münzen, weil die Leute gesagt haben, das Metall, das kann ich zum Beispiel als Beilagscheibe benutzen oder sowas und das ist billiger als eine eigene Beilagscheibe zu kaufen. Deswegen waren dann Münzen immer extrem knapp in Italien und man bekam dann entweder Gettoni, das waren also so Ersatzmünzen, die man in der Telefonzelle verwenden konnte, oder man bekam Bonbons an der Kasse als Wechselgeld, weil eben über die Banken keine Münzen zu kriegen waren. Die Parallelwährung, da ist die Austauschrelation flexibel. Also das wäre so, als ob man sagen würde, naja, also wie viel Cent ein Euro ist, das hängt jetzt ab vom Warenwert. Denkt man sich, hey, scheiße, dann habe ich doch genau das Problem wieder, das ich mit Geld vermeiden wollte. Nämlich, dass ich mich täglich wieder informieren muss, wie ist denn nun der wahre Wert dieses Geldes. Dann habe ich zwar kein Hortungsphänomen mehr, wenn ich diese Parallelwährung habe, aber dafür habe ich das Phänomen, dass meine Informationskosten, also meine Transaktionskosten, wenn wir es allgemeiner formulieren wollen, dass die plötzlich wieder deutlich ansteigen. Will man das? Nee, man will es nicht. Deswegen ist die Neigung, so etwas zu machen, mit Courantmünzen zu arbeiten, diese metallistische Geldauffassung, das tendiert gegen Null. Wo wir das tatsächlich aber in der Praxis haben, das ist in Ländern, in denen die Bevölkerung der heimischen Währung nicht vertraut und stattdessen lieber Geschäfte in fremder, ausländischer Währung abwickelt. Ja. Da haben wir manchmal von staatlicher Seite her eine Fixierung der Wechselkurse, aber wenn man dann auf der Straße diese Geschäfte macht, dann sind diese Wechselkurse extrem flexibel. Naja, ein Beispiel für dieses Misstrauen gegen die heimische Währung habe ich euch auf der Folie 23 mal aufgezeigt. Nämlich, da gibt es etwas, das nennt sich Allgäuer Milchgeld. Interessantes Phänomen, Allgäuer Milchgeld. Ja. Wir haben hier bei diesem Allgäuer Milchgeld es zu tun mit einer Ersatzwährung aus den Inflationsjahren. Diese Ersatzwährung, die ist gleich eine Dreifachwährung. Wir haben einmal dieses Milchgeld und dann steht da drauf, wem oder was dieses Milchgeld entspricht. Nämlich, wenn wir uns das anschauen, dann haben wir im oberen Teil Allgäuer Milchgeld 1 Mark Gold. Das Ausgabedatum, das sehen wir im unteren Teil, war 1923, also aus dieser Zeit der Hyperinflation. Diese Goldmark, die galt nur bis 1913, also die war schon gar nicht mehr gültig zu dem Zeitpunkt, zu dem dieses Allgäuer Milchgeld eingeführt wurde. Und dann haben wir ferner unten, ich habe das mal mit dieser Vergrößerungslupe da markiert, haben wir dastehen, eine Mark ist gleich 10/42 Dollar. Der Dollar war damals auch noch goldbasiert, deswegen hatte man also hier dann auch wieder über diesen Umweg diese Goldbasierung. Und warum macht man überhaupt so ein kompliziertes Geld, das wie an so einem Hosenträger an zwei anderen Währungen dranhängt? Der Grund war, dass die Stadtbevölkerung in diesen Hochinflationsjahren massivste Ernährungsprobleme hatte, nicht nur quantitativer Art, sondern auch qualitativer Art. Und insbesondere fehlte es auch an Milch und Milchprodukten. Gebe euch ein Beispiel, das mir mal ein Student in Kempten erzählt hat. Sein Urgroßvater war von einem draußen liegenden Hof und ist in der Früh in die Stadt gegangen und hat beim Metzger ein Schwein verkauft, hat da dieses Inflationsgeld bekommen, ist wieder raus aufs Dorf marschiert und abends ist er ins Wirtshaus gegangen. Und dann konnte er sich abends im Wirtshaus mit dem Schwein, das er am Vormittag verkauft hatte, eine halbe Bier kaufen. Das war Hyperinflation. Ja, und da ist es natürlich kein Wunder, dass die Bauern sagen, bin ich blöd und bring Ware in die Stadt und verkauf die dort, ja, da habe ich ja gar nichts davon. Und um das zu umgehen, hat man dann eben dieses Allgäuer Milchgeld geschaffen. Gibt auch von Klüpfel und Kober für die Kluftiger-Fans unter euch ein Buch, das heißt Milchgeld, aber da geht's ein bisschen um was anderes. Ich weiß nicht, ob die beiden überhaupt wissen, dass es dieses Milchgeld tatsächlich gegeben hat. Ja, schauen wir auf die Folie 24. Hybrider Geldwert. Ja, das hatte ich schon mal angedeutet. Zum Beispiel mit der Goldmark oder auch mit der D-Mark zwischen 1948 und 1973. Nämlich, dass man ein Geld hat, das zunächst einmal einen Nominalwert hat, im Falle der D-Mark, dass man es auch nicht eintauschen konnte gegen Gold, im Gegensatz zur Goldmark bis 1913. Man konnte es nicht eintauschen gegen Gold, aber die Zentralbank hat sich verpflichtet, dass sie für jede D-Mark, die draußen ist, eine bestimmte Menge Gold in ihrem Keller packt. Diese Golddeckung der Währungen, die wurde schon 1944, also vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, von den Siegermächten, den voraussichtlichen Siegermächten beschlossen. Und zwar, weil man gesagt hat, nach dem Zweiten Weltkrieg, da werden die Währungen der einzelnen Länder extrem unberechenbar sein in ihrer Wertigkeit. Und das heißt, dass die vom Krieg stark zerstörten Länder, Frankreich, Großbritannien, Russland, dass diese Länder massivste Schwierigkeiten haben werden, benötigte Güter im In- und Ausland zu erwerben. Und deswegen hat man gesagt, man muss irgendwie Vertrauen schaffen in die Währungen. Und dieses Vertrauen kann man am besten dann etablieren, wenn man zwischen den einzelnen Währungen einen festen Austauschkurs hat, der sich nicht ändert. Und zu diesem Zweck hat man dann diese Golddeckung eingeführt. Beispiel: Wenn jetzt die amerikanische Regierung sich entschließt, für einen Dollar 2 Gramm Gold zu bevorraten und die deutsche Regierung entschließt sich, für eine D-Mark 0,5 Gramm Gold zu bevorraten, dann ist in so einem Goldregime immer ein US-Dollar 4 Mark wert. Und an diesem Wechselkurs ändert sich auch nichts, weil ich dann immer im Hintergrund diese Goldrelation habe. Das hat man tatsächlich so durchexerziert und es hat auch zu relativ stabilen Wechselkursen geführt und auch diese Importe, Exporte international erleichtert in der Zeit nach dem Krieg. Das Ganze fand dann aber ein erstes Ende 1971, als die USA aus diesem Regime ausgetreten sind unter Präsident Nixon, und das endgültige Ende kam 1973, als auch die restlichen Staaten diesen Teil des Bretton Woods Abkommens aufgegeben haben. Der Nachteil, der daraus entstand, war, dass nach der Aufgabe stärkere Wechselkursschwankungen da waren, vor der Aufgabe geringere. Das heißt, diese Koppelung hat diese Wechselkursschwankungen verringert. Aber ich habe trotzdem ein Problem. Wir haben ja seit Jahrzehnten eine immer größer werdende Wirtschaftsleistung. Wir haben aber auch seit Jahrzehnten eine zurückgehende Förderung an Gold. Jetzt kann man natürlich sagen, das Gold, das bisher schon gefördert wurde, das verschwindet ja nicht. Aber wenn die Wachstumsraten nicht übereinstimmen, wenn also die Goldmenge langsamer wächst als die Gütermenge, dann kriege ich die Situation, dass mein goldbasiertes Geld entweder kontinuierlich entwertet werden muss, ja, dass ich sage, für diesen Geldschein tue ich immer weniger Gold bevorraten, dann kann ich gleich auf die Golddeckung verzichten, oder ich lasse diese Golddeckung. Dann habe ich aber die Situation, dass die Preise immer weiter runtergehen müssen für die Güter, um noch mit dieser Geldmenge klarkommen zu können, dass dann noch dieser Kauf funktioniert mit dieser Geldmenge. Und das heißt, ich hätte dann eine Deflation, und da haben wir ja schon gehört, dass diese Deflation ein bisschen tödlich ist für die Wirtschaft. Deswegen also macht es keinen Sinn, diese Golddeckung aufrechtzuerhalten oder irgendeine andere Deckung durch Realware. Ja. Wir hatten in Deutschland ja zum Beispiel nach dieser Hyperinflation 1923 die deutsche Rentenmark, die gedeckt war durch die Getreideernte. Ja, aber lass da mal schlechtes Wetter sein oder sowas, was ist dann plötzlich mit dem Geld wert? Ja, oder lass extrem gutes Wachstumswetter sein, was ist dann mit dem Geld wert? Also, das ist alles nicht so wirklich überzeugend. Was wir heute haben, ist eine abstrakte Koppelung, habe ich da geschrieben. Eine wirkliche Koppelung ist es gar nicht da, sondern eher, dass man versucht, eine vernünftige Relation einzuhalten zwischen einmal der Geldmenge und zum Zweiten dem Bruttoinlandsprodukt, abgekürzt BIP. Dass man sagt, man soll also hier in etwa die Wachstumsraten synchron halten, damit nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel Geld in Relation zu dem da ist, was man an Gütern kaufen kann. Das ist also die Idee, der man heute folgt. Das begrenzt einerseits die Inflation durch diese Ankoppelung, Es beugt aber auf der anderen Seite auch diesen Knappheitsphänomenen vor, die auftreten können, wenn ich eine realwirtschaftliche Koppelung mache an irgendwelche Gütermengen. Wie kann ich denn dann den Geldwert garantieren oder sicherstellen? Schauen wir dazu mal auf die Folie 25. Es muss ein Überblick darüber bestehen, wie viel Geld denn überhaupt existiert. Ja, wie will ich sonst diese Koppelung oder diese Ankoppelung erreichen? Die Ausweitung der Geldbereitstellung muss kontrolliert werden. Also nicht nur, ich muss nicht nur wissen, wie viel Menge ist da, sondern ich muss auch kontrollieren können, wie viel kommt denn da dazu oder geht weg. Dann derjenige, der damit befasst ist, der muss ökonomisch stabil sein. Ja, es darf nicht so eine Art Zettelbank sein, wo ich sage, ja, heute gibt es, aber morgen weiß ich noch nicht. Im Moment diskutieren wir ja gerade die Firma Wirecard, wo ja auch die als Zahlungsdienstleister da waren, haben also nicht selber Geld in Umlauf gebracht, aber auch da sehen wir, dass also Banken oder Geld Unternehmen nicht unbedingt wahnsinnig stabil sind. Oder denkt man was anderes. Facebook hatte ja mal die Idee, eine eigene Währung auf den Markt zu bringen, die Libra. Und was würde denn mit so einer Libra passieren, wenn jetzt Facebook zum Beispiel massiv unter Druck kommt durch das Stornieren von Anzeigen und damit seine Einnahmen einbrechen? Ja, das sind Fragen, wo man sagt, boah, da ist mir vielleicht ganz lieb, wenn das irgendeine Bundesbank oder Europäische Zentralbank oder sowas macht, ja, die stabil sind. Ja, und dann muss schließlich noch klar sein, dass das Geld wirklich auch Geld ist und nicht eine Fälschung. Also die Authentizität muss gegeben sein. Und all diese Dinge haben dazu geführt, dass man irgendwann mal gesagt hat, ja, das ist wahrscheinlich am besten, wenn das nicht irgendwer macht, das Ganze, insbesondere auch mit Geldscheinen, nicht irgendwer macht, sondern wenn das eine zentrale Einheit macht. Und das führte dann zu dem, was wir heute kennen, zum Notenbankmonopol. Allerdings würden wir meinen, so eine gute Idee, die muss doch schon lang gelten. Die gilt aber gar nicht so lang. Ja, die erste wirkliche Notenbank war die Bank of England und die wurde erst 1844 geschaffen. Und eine Idee, die mit dahinter stand, hinter dieser Schaffung der Notenbanken ist, die Notenbank, die gehört dann dem Staat. Und wenn ich Staat Geld brauche, dann pfeife ich mal schnell dem Notenbankfuzzi, soll mir eben antanzen und dann sage ich ihm, du schmeiß jetzt mal die Druckerpresse an, mach mal 5 Milliarden. Ja? Diese Geschichte ist natürlich ziemlich kontraproduktiv, weil ich dann hier plötzlich das Kriterium der Wertstabilität des Geldes verletze, wenn ich einfach aus irgendwelchen Bedarfsüberlegungen heraus ohne Rücksicht auf eine Relation zur bestehenden Gütermenge zusätzliches Geld schaffe. Und deswegen hat man mittlerweile auch in sehr vielen Ländern die Notenbank entkoppelt vom staatlichen Einfluss. Der Staat darf dann zwar noch den Chef benennen, der das macht, aber man hat dann Vorgaben, die darauf hinauslaufen, dass die Regierung der Notenbank nicht anschaffen kann, nach was sie zu tun hat. Teilweise gibt es auch Vorgaben, dass die Notenbank keine Staatsschulden aufkaufen darf und. Themen, die wir auch im Zusammenhang mit dem Euro diskutiert haben. Ja, ihr wisst, dass die Europäische Zentralbank ja in großem Umfang Staatsanleihen aufgekauft hat, aber die durfte sie nicht direkt vom Staat kaufen, sondern die hat sie abgekauft Banken, die wiederum sie, Geschäftsbanken, die sie wiederum direkt vom Staat gekauft haben. Also hier so ein bisschen eine Umgehung des Ganzen. Dann die Europäische Zentralbank benennt ihre Direktoren jeweils für 8 Jahre, damit eine Weisungsunabhängigkeit gegeben ist. Es gibt eine klare Vorgabe, was sie zu tun hat als Ziel und was sie nicht tun darf als Ziel. Zum Beispiel gibt es bei der Europäischen Zentralbank die Vorgabe, sie muss den Geldwert stabil halten, sie darf nicht Wirtschaftswachstum ankurbeln, Arbeitslosigkeit senken, es sei denn, die Stabilität des Geldwertes ist gesichert. Natürlich gibt es da immer einen Interpretationsspielraum. Ja, genauso wie wir vorhin schon diese Definition angeschaut haben von Inflation und Deflation, wo man sagen kann, ja, wann habe ich denn jetzt nicht nur vorübergehend, wann habe ich denn jetzt nicht eine Anhebung von 10 Preisen, sondern das allgemeine Preisniveau oder sowas. Da gibt es auch Interpretationsspielraum. Aber im Großen und Ganzen hat das eigentlich schon ganz gut funktioniert. Vielleicht auch eine interessante Notiz zu diesen Zentralbanken. Nicht alle sind so wie in Deutschland, wie in Europa im Besitz des Staates, sondern es gibt auch Zentralbanken, die ganz überwiegend im Besitz von privaten Banken sind. Eine dieser Zentralbanken ist die amerikanische Zentralbank. Da wird zwar vom Staat der Chef der Zentralbank bestimmt, aber die Anteilseigner der Zentralbank sind direkt oder indirekt amerikanische Geschäftsbanken hauptsächlich. Ja, dann gehen wir mal weiter auf die Folie 26. Geld machen muss ja nett sein, kann man ja nie ausgeben. Geld machen ist auch tatsächlich ganz nett, und zwar vor allem deshalb, weil die Kosten für das Machen von Fiat-Geld ja unter seiner Kaufkraft liegen, zumindest meistens. Ja. In der Höchstinflationszeit 1923 wage ich das fast zu bezweifeln. Da mussten schon die Denominationen, also die Nennwerte der Scheine immer größer werden, damit das noch gegeben war. Und auch in der aktuelleren Zeit gibt es im Zimbabwe so Beispiel, wo also hier das Geld wahnsinnig inflationiert wurde und dementsprechend also für die kleinen Denominationen die Herstellung schon deutlich teurer war als der Wert des Scheines. Aber bei uns zum Beispiel ist es so, der reine Materialwert eines 50-Euro-Scheines liegt bei etwa 16 Cent für dieses Baumwollpapier und die Tinten und so weiter. Wenn ich dann noch dazu rechne, dass also jeder Schein seine individuelle Nummer hat, die wird registriert, diese Nummer, dann wird registriert, wenn dieser Schein aus der Druckerei zur Zentralbank geht, wenn er von der Zentralbank zur Geschäftsbank geht, wenn er wieder zurückkommt zur Geschäftsbank, dann habe ich die Transportkosten und so weiter. Dann kommen wir also auf Kosten für diesen Geldschein insgesamt von etwa 1,30 Euro. Naja, und dann gibt diese Zentralbank also den Geldschein ab an die Geschäftsbanken. Die kriegen den nicht für umsonst, sondern die Geschäftsbanken können zum Beispiel diese Geldscheine bekommen, indem sie Schuldverschreibungen hergeben, die sie selber gekauft haben. Diese Schuldverschreibungen stellen dann auch wieder einen Wert dar. Also irgendwo wird dann tatsächlich ein Materialwert, ein Dienstleistungswert aufgegeben, der diesem Nennwert des Scheines entspricht. Und diese Differenz, die schöpft derjenige ab, der diesen Schein in Umlauf bringt. Und das sind eben die Zentralbanken. Und diesen Unterschied zwischen dem Nennwert und dem Materialwert bzw. den Herstellungskosten, die nennen wir Seigniorage. Das ist also aus dem Französischen abgeleitet von Seigneur, dem Lehnsherrn, wiederum eine Erinnerung daran, dass es eben ein königliches oder feudales Privileg war, Geld in Umlauf zu bringen. Die Seigniorage ist etwas, was der Staatshaushalt immer gerne hat. Wenn er Eigentümer ist der Zentralbank, ja, dann schreibt er sich das immer gerne gut. Das ist aber in der Eurozone ein bisschen schwieriger, weil wir haben zwei getrennte Systeme. Einmal die Münzen, einmal die Geldscheine. Die Münzen dürfen von den Nationalstaaten ausgegeben werden. Deswegen haben wir auch, wenn ihr mal in euren Geldbeutel reinschaut, unterschiedliche Münzrückseiten. Und da lesen wir dann manchmal Repubblica Italiana, da lesen wir manchmal République Française oder Liberté, Égalité, Fraternité. Dann haben wir manchmal ein holländisches Königsbildnis drauf. Das liegt daran, weil diese Ausgabe der Münzen in nationaler Hoheit liegt. Die Ausgabe der Geldscheine darf nur durch die Europäische Zentralbank erfolgen. Sie druckt es nicht selber, lässt es drucken, aber ausgeben tut es nur die Europäische Zentralbank. Deswegen ist dort bei den Geldscheinen die Rückseite einheitlich. Und je nachdem, wer was ausgibt, der darf auch den Gewinn daraus zunächst einmal einstreichen. Das heißt, die Nationalstaaten in Deutschland, der Bundesminister der Finanzen, streichen ein den sogenannten Münzgewinn, ja, also diese Differenz zwischen den Herstellungskosten der Münzen und ihrem Nominalwert. Da kann niemand so richtig was dagegen machen. Bei der Seigniorage aus dem Scheinen ist das ein bisschen anders. Der geht zunächst einmal an die Europäische Zentralbank. Deren Anteilseigner sind die Zentralbanken der einzelnen Mitgliedstaaten der Eurozone. Und die kriegen dann also eine Gewinnausschüttung. Diese Gewinnausschüttung ist nicht irgendwie fixiert oder sowas, sondern die kann die Europäische Zentralbank festlegen, wie sie das richtig befindet. Das heißt, es kann auch mal sein, dass von dieser Seigniorage gar nichts an die einzelnen nationalen Notenbanken geht. Und im Falle der Deutschen Bundesbank ist es auch ihr völlig anheimgestellt, wie viel Prozent von ihrem Gewinn sie denn an den Staatshaushalt überträgt oder nicht. Und da hat schon Finanzminister gegeben in Deutschland, die geschimpft haben wie ein Rohrspatz, weil sie von dieser Seigniorage mal in dem einen oder anderen Jahr praktisch nichts gesehen haben. Also haben wir schon über den Euro geredet, da schauen wir auch mal auf den Geltungsbereich des Euro. Der Geltungsbereich des Euro, das sind diese grau unterlegten Staaten zunächst mal, die sind Mitglied der Eurozone. Also man kann ja Mitglied der Europäischen Union sein, ohne dass man Mitglied ist in der Eurozone. Ein Beispiel war Großbritannien, die sind ja jetzt auch aus der Europäischen Union ausgetreten. Ein Beispiel ist Dänemark, die sind in der Europäischen Union drin, wollen aber nicht den Euro einführen, haben aber interessanterweise einen relativ stark an den Euro angekoppelten Wechselkurs, also da gibt es keine dramatischen Schwankungen in diesem Wechselkurs. Noch straffer angebunden ist Bulgarien, die haben einen festen Wechselkurs zum Euro. Der in Dänemark, der schwankt so ein bisschen. Ja, und dann gibt es Euro-Staaten wie Schweden, EU-Staaten wie Schweden, die einen völlig freien Wechselkurs zum Euro haben. Dazu gehört auch Polen zum Beispiel und die Slowakei. Und dann haben wir Nicht-EU-Mitglieder, die auch den Euro verwenden. Da sehen wir, wenn wir genau hinschauen, so ein paar rote Punkte auf dieser Folie 27. Ein roter Punkt auf der Grenze zwischen Frankreich und Spanien, das ist Andorra. Ein Punkt in der Nähe der Grenze Frankreichs zu Italien, das ist Monaco. Dann zwei Punkte in Italien, der nördliche, das ist Sanremo. Oder habe ich das jetzt überhaupt so richtig? Da muss ich nochmal kurz drüber nachdenken, ob es vielleicht was anderes ist. Dann weiter südlich, das ist der Vatikanstaat. Und dann sehen wir noch ganz was Nettes. Das ist, wenn ihr mal nach Zypern schaut, dieser kleine Futzel da rechts unterhalb der Türkei. Da sehen wir auch zwei rote Punkte. Und zwar hat es folgende Bewandtnis. Es gibt auf Zypern zwei britische Militärbasen, die exterritoriales Gebiet sind. Aber auf diesen britischen Militärbasen gilt der Euro. Das ist also ein Hoheitsgebiet Großbritanniens, das jetzt ausgetreten ist, auch aus der Europäischen Union. Und das hier den Euro verwendet. Ja, auf dem Balkan haben wir eine ganz interessante Mischung. Da gibt es also Staaten, die den Euro haben, Slowenien. Dann gibt es Staaten, die den freien Wechselkurs haben, Kroatien. Dann gibt es Staaten, die nicht zur Europäischen Union gehören, aber einen festen Wechselkurs haben, Bosnien und Herzegowina. Ja. Und dann haben wir Staaten, die den Euro praktisch als Zweitwährung haben, neben ihrer heimischen Währung, und das ist dann Montenegro und der Kosovo. Ja, da ist offiziell, haben die zwar ein anderes gesetzliches Zahlungsmittel, aber tatsächlich wird da eigentlich der Euro verwendet. Ja, und wenn wir dann nochmal auf die Folie 28 schauen, dann haben wir hier noch mehr Regionen der Welt, in denen der Euro Bedeutung hat. Zum einen haben wir in Afrika und den vorgelagerten Inseln einige koloniale Erbstücke, vor allem Spaniens im nördlichen Bereich, und dann im südlicheren Bereich haben wir koloniale Erbstücke Frankreichs. Und dort gilt entweder der Euro, ja, wenn ihr mal nach rechts unten schaut, das große ist die Insel Madagaskar, und dann gibt es da Réunion, Mayotte, auf denen der Euro gilt. Oben, wenn ihr euch fragt, da in der Nähe von Gibraltar, da haben wir Ceuta und Melilla als spanische Inseln, und dann gibt es da draußen eben die Kanaren und sowas. Und dann haben wir auch auf der amerikanischen Seite noch Geltungsbereiche des Euros. Oben im Bereich Kanadas gibt es eine französische Exklave, Saint-Pierre-et-Miquelon, wo der gilt. Dann in der Karibik haben wir so ein paar Inseln, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin und Saint-Barthélemy. Und dann in Südamerika haben wir Französisch-Guayana, das ist dort, wo auch die Ariadne-Raketen immer starten, in Kourou. Das gehört da dazu. Das ist also alles eine Region, in der der Euro gilt. Ja, wir hatten schon mehrfach angesprochen, dieses königliche Privileg, Münzen auszugeben, und das geht natürlich einher damit auch, dass wir etwas als ein gesetzliches Zahlungsmittel bezeichnen. Gesetzliches Zahlungsmittel, was bedeutet das? Das bedeutet, dass jedermann es zur Erfüllung von Schuldverhältnissen aller Art annehmen muss. Das heißt, egal ob ich eine Semmel zahle oder meine Steuern zahle, nee, Entschuldigung, Steuern, kommen wir gleich drauf. Also egal ob ich einen Kredit zurückzahle oder Semmeln zahle, jeder muss dieses gesetzliche Zahlungsmittel annehmen. Bloß ist das Finanzamt. Weil gesetzliches Zahlungsmittel, was ist es eigentlich bei uns? Gesetzliches Zahlungsmittel sind Euroscheine in unbegrenzter Höhe und Münzen, 50 Stück oder 50 mal 2 Euro, maximal 100 Euro, whatever ist kleiner, ja, also im Normalfall die 50 Stück. Und Gedenkmünzen, da kann, wenn man so 1 Euro Gedenkmünzen hat, dann müsste man theoretisch bis zu 200 Stück annehmen davon. Ja, weil da der Maximalwert 200 Euro sind. Also Geldscheine in unbegrenzter Höhe. Na, nehmen wir mal an, ich schulde dem Finanzamt 10.000 Euro. Und ich gehe hin zum Finanzamt und sage, da habt ihr ein Geldbündel, zeigt es noch, das sind 10.000 Euro. Dann sagt das Finanzamt doch tatsächlich, wir nehmen das Geld nicht. Ja? Irgendwann in den 1970er oder 80er Jahren, ich glaube in den 1970er Jahren, hat man beschlossen, das Finanzamt nimmt kein Bargeld mehr an. Was für ein Joke! Ja? Gesetzliches Zahlungsmittel ist nun mal das Bargeld. Also muss das eigentlich auch von staatlichen Institutionen angenommen werden. Heutzutage sagt dann das Finanzamt, ja, das kannst du ja bei der Bank einzahlen, ja, und dann überweisen. Es soll Leute geben, die kriegen bei der Bank kein Konto, und wenn, dann kriegen sie ein Basiskonto zu überhöhten Preisen, ja. Und du kannst ja nicht einmal bei der Bank einzahlen aufs Konto des Finanzamts, weil da sei ja die Geldwäsche vor. Wobei das de facto nicht zutreffend ist. Ja, da handelt es sich nicht um Geldwäsche, wenn ich Bargeld einzahle aus Konto des Finanzamts. Normalerweise ist es Geldwäsche dann, wenn ich es verstecken will vom Finanzamt, nicht wenn ich es ihm geben will. Aber spielt alles keine Rolle. Das Finanzamt unterläuft es. Es gibt noch andere Möglichkeiten, das zu unterlaufen. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel an einer Tankstelle seid, dann kann es sein, dass die einen Aushang haben an der Zapfsäule. Wir nehmen keine 500-Euro-Scheine oder so etwas. Sofern das entweder mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen oder in anderer Art und Weise vor der Übergabe der Ware sichtbar wird, dass vor Abschluss des Geschäftes sichtbar wird, dass das gesetzliche Zahlungsmittel nicht akzeptiert wird, dann ist dieser Ausschluss wirksam. Ja? Aber das Finanzamt hat keine AGBs. Ja, und es gibt auch in der Abgabenordnung nichts, wo drin stünde, nimmt keine Euroscheine an oder sowas. Also das nur so als Joke am Rande. Also durch Vereinbarung kann der Gebrauch von Bargeld als Zahlungsmittel ausgeschlossen werden. Deswegen findet ihr bei diesen Shops auch dann häufig diese Symbolkette. Ja, wir nehmen Mastercard, Visa, PayPal und so weiter, aber eben keine Geldscheine. Für Giralgeld besteht kein Annahmezwang, also jeder darf verweigern die Überweisung von Geld auf sein Konto und stattdessen verlangen, dass er gesetzliches Zahlungsmittel bekommt, also Bargeld. Könnt ihr mal irgendjemanden ärgern und sagen, liebe Tante, zum Geburtstag, ich nehme nur gesetzliches Zahlungsmittel. Ja, macht es ja bestimmt eine große Freude. Ja, und wie ist es jetzt mit nichtstaatlichem Geld? Ich habe ja schon vorher mal Mark Zuckerberg mit seinem Facebook erwähnt, dass die das Geld Libra auflegen wollten. Haben sie jetzt momentan zurückgestellt. Aber es gibt ja auch anderes privates Geld. Es gibt Bitcoins, es gibt so regionale Geldscheinwährungen. Ich kenne eins von mir daheim, ich komme aus dem oberbayerischen Raum Rosenheim. Da gibt es den Chiemgauer als Währung. Oder wer aus der Freiburger Ecke kommt, da gibt's eine Tauschorganisation, die nennt sich Talenttauschring. Wenn du da zum Beispiel jemandem Nachhilfe gibst, dann werden dir so und so viele Talente auf deinem Konto gutgeschrieben und für die kannst du dann jemand anderen beauftragen, dass er dir den Rasen mäht oder sowas. Was ist denn eigentlich da damit? Naja, da müssen wir mal so ein paar Dinge klären, die im ersten Moment weit hergeholt sind, aber zumindest das erste kann für eure Unternehmen relevant werden. Es gibt ja nur wenige Unternehmen, die nicht entweder auf der Kundenseite oder auf der Lieferantenseite Auslandsgeschäft haben. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass jedes Auslandsgeschäft, das nicht leistungslos ist, gegenleistungslos ist, ja, dass jedes solches Auslandsgeschäft eigentlich irgendwas zu tun hat mit einem Geldtransfer. Und dieser Geldtransfer, der ist zumindest für eine der beiden Seiten in einer Währung, die nicht seine ist. Egal, ob jetzt ich als deutscher Exporteur sage, bezahl mich in Dollar, dann ist halt beim Kunden seine Währung, bei mir aber nicht. Oder ob ich sage, bezahl mich in Euro, dann ist halt beim Kunden eine Auslandswährung. Und für diese Situation, dass hier Geschäfte mit ausländischer Währung abgeschlossen werden, gibt es eine weltweit gültige Generalklausel, die in den Gründungsstatuten des Internationalen Währungsfonds, abgekürzt IWF, drin ist. Nämlich, dass Geschäfte, die Forderungen in ausländischer Währung beinhalten, dass solche Geschäfte generell genehmigungspflichtig sind. Wenn eine solche Genehmigung nicht vorliegt, dann ist der Gegenwert des Geschäftes nicht einklagbar. Not enforceable, wie es im Originaltext heißt. Ich habe euch da die Quelle mal angegeben. Was bedeutet das? Ich gebe euch ein Beispiel aus den 1980er Jahren. Damals war Österreich noch nicht Mitglied der Europäischen Union. Und es gab viele Grenzpendler, die aus Österreich täglich rübergefahren sind nach Deutschland, hier ihr Geld verdient haben. Dieses Geld haben sie dann mitgenommen nach Österreich und haben dort gelebt. Zugleich gab es die Situation, dass in Deutschland die Zinsen deutlich niedriger waren als in Österreich. Wenn jetzt ein solcher Grenzpendler dann beschlossen hat, er baut sich in Österreich ein Haus, dann war es für ihn günstiger, diesen Kredit aufzunehmen in D-Mark, als ihn in Schilling aufzunehmen. Besicherung, Grundschuld eintragen an dem österreichischen Haus, kein Problem. Das funktioniert wie bei uns in Deutschland. Das konnte jede deutsche Bank gut handhaben. Und der österreichische Pendler hatte ja auch keinerlei Wechselkursrisiko zwischen der D-Mark und dem österreichischen Schilling, weil er ja seinen Lohn in D-Mark ausbezahlt bekommen hat. Also haben die deutschen Banken dieses Geschäft gerne gemacht. Jetzt ist dann mal einer dieser Grenzpendler arbeitslos geworden, konnte seinen Kredit nicht mehr zurückzahlen und das Ganze ging in die Zwangsvollstreckung, bei der also die Bank dann versucht, diese Immobilie zu verkaufen, an der sie eine Grundschuld hat. Und da hat dann das österreichische Vollstreckungsgericht gesagt, machen wir gerne für euch die Zwangsvollstreckung, zeigt uns doch mal die Genehmigung der österreichischen Nationalbank für diesen Kredit. Den hatte die Deutsche Raiffeisenbank nicht. Und daraufhin hat dann das österreichische Gericht erklärt, dass der österreichische Kunde keinerlei Verpflichtung hat, den Kredit zurückzuzahlen oder die Zinsen zu erbringen, weil ja diese Genehmigung nicht erteilt wurde und damit diese Forderung der Deutschen Bank gegen den österreichischen Kunden nicht einklagbar ist. Scheiße Klaffer. Das Gleiche wurde auch anerkannt von den deutschen Gerichten. Ohne diese Genehmigung keine Einklagbarkeit. Und das ist etwas, was man bei einigen Ländern im Hinterkopf behalten muss. Es ist kein Problem innerhalb der Europäischen Union, weil eine der Aufnahmevoraussetzungen ist, dass eine Generalgenehmigung erteilt wird für solche Geschäfte. Aber außerhalb der Europäischen Union kann es ein Problem werden. Ein Liedchen davon singen können euch zum Beispiel Unternehmen, die mit China zu tun haben, die dort vielleicht eine Tochtergesellschaft haben und dann Gewinne heimbringen wollen. Ja, wenn dann Gewinnabführungsvertrag besteht, da heißt dann plötzlich, halt, ihr habt zwar Gewinne gemacht und dann gibt es auch einen Gewinnabführungsvertrag, aber damit ihr das tatsächlich überweisen dürft, braucht ihr eine Genehmigung der chinesischen Zentralbank. Freude. Ja, das hängt dann nämlich von der guten Laune des zuständigen Mitarbeiters ab, ob er die erteilt und wann er sie erteilt. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, insbesondere bei exotischen Staaten. Mal schauen, haben die da so eine Generalgenehmigung erteilt oder haben sie es nicht? Wenn nicht, unbedingt vorher Genehmigung der Zentralbank für einen Lieferantenkredit, für einen Kundenkredit oder sowas einholen. Die Zentralbank bzw. der Staat, je nachdem wie das strukturiert ist, diese Währung, ja, wir erinnern uns, weite Definition, alle Regelungen drüber, die Zentralbank oder der Staat kann bestimmte Zahlungsmittel verbieten. Da war jetzt zum Beispiel immer wieder die Rede davon, dass China vielleicht mal dieses Kryptogeld verbieten würde, dieses Bitcoin. Ja. Meines Wissens haben auch 4 oder 5 kleinere Staaten auf der Welt Bitcoin verboten in ihrem Gebiet. Da sind wir auch schon bei einem nichtstaatlichen Geld, das mehr Beachtung gefunden hat. Solange keine staatliche Autorität da ist, die auch ein bisschen Sicherstellungsleistung erbringt, ist eigentlich das Ganze nicht anders zu betrachten als ein Spekulationsobjekt. Und es kommt noch etwas dazu, warum man bei so Kryptogeld generell vorsichtig sein sollte, auch wenn jetzt zum Beispiel in China überlegt wird, dass der Staat selber ein solches Kryptogeld ausgibt. Das Kryptogeld hat das Problem, dass es tendenziell ein bisschen endlich ist. Endlich entweder in dem Sinne, dass tatsächlich die Algorithmennummern begrenzt sind, oder aber in dem Sinne, dass der Aufwand, um eine zusätzliche Einheit Kryptogeld zu erzeugen, unendlich teuer wird. Ihr habt vielleicht schon mal gehört von diesen Bitcoin-Schürfen, bei dem also dann solche Bitcoin-Schürfer sich anmieten, Rechenkapazitäten auf fremden Rechnern. Besonders beliebt sind da High-End-Grafikkarten, um hier neue Bitcoins auszurechnen. Das Ganze ist ein Spekulationsobjekt. Ja, wenn ihr mal schaut auf historische Bitcoin-Werte, die das angeblich gehabt hatte, ja, dann findet ihr da also ein Wahnsinns-Auf und Ab, je nachdem, welche Gerüchte gerade mal wieder umgehen. Und da sieht man eben auch den Nachteil, wenn das nicht staatlich gebackt ist, so etwas, dass das nicht wirklich gut funktioniert. Und wie gesagt, der Staat ist jederzeit in der Lage, die Verwendung von so einem Geld zu unterbinden, dass es also nur noch im Rahmen illegaler Transaktionen genutzt werden könnte. Und dann steht man plötzlich da und hat sich erst mühsam Bitcoins besorgt und hinterher kriegt man keine Ware dafür und jeder sagt, na, Edge Badge, selber schuld. Ja. Also da sollte man meines Erachtens sehr vorsichtig damit sein und grundsätzlich wird dieses nichtstaatliche Geld vom Staat eher nicht gleichgestellt werden mit dem gesetzlichen Zahlungsmittel, weil er hier gar kein Interesse dran haben kann, eine von anderen kontrollierbare Menge in Umlauf zu haben.